Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen uns mit einem Wort aus Psalm 66, Vers 5. Kommt her und seht die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun unter den Menschenkindern. Es ist ausgesprochen gut und heilsam, wenn wir uns das Werk Gottes an den Menschenkindern im Allgemeinen und vor allen Dingen auch bei uns im eigenen Leben besonders in Erinnerung rufen, immer wieder mal in Erinnerung rufen. Das Betrachten dieser Dinge, die Gott uns geschenkt hat, lösen Freude und Dankbarkeit in unserem Herzen aus. Und da bildet sich im Laufe unseres Lebens eine ziemlich lange Liste dessen, was Gott alles bei uns schon getan hat. Neben der Dankbarkeit und der Freude, die sich einstellt, gibt es auch einen klareren Blick für die Dinge, die in der nächsten Zukunft auf uns zukommen. Und das sind vielleicht beängstigende Vorstellungen, weil wir nicht wissen, wie läuft das jetzt. Aber die Erinnerung daran, dass uns der Herr die ganze Zeit so wunderbar durchgetragen hat, lässt uns auch innerlich zur Ruhe kommen und dass wir auf die Situation eingehen können. Jedenfalls in unregelmäßigen Abständen betrachte ich die Liste dessen, was Gott an mir in meinem Leben getan hat. Und es freut mich ungemein, dass hat sich so viel angehäuft. Ich bin jetzt inzwischen 78 Jahre alt, also da ist schon einiges aufgelaufen. Ich habe viele Unfälle, vor allen Dingen auch bei unserer Bauzeit erlebt, wo ich fast mindestens dem Tode nahe oder der Zukunft als Krüppel vor mir gehabt hätte. Auch im Straßenverkehr richtig brisante Situationen, die nicht zu einem Crash geführt haben. Krankheit, zum Beispiel, dass Gott mich wochenlang ermuntert hat und ermahnt hat, du wolltest doch zum Arzt gehen. Und durch die Herz-OP ist mir auch Herzinfarkt und Schlaganfall erspart geblieben. Ich habe viele gute Ideen im Privatleben und vor allen Dingen auch im Berufsleben erfahren, dadurch, dass Gott mir so Impulse zugeworfen hat und auch Gestaltungskraft geschenkt hat, um das, was ich so an Ideen gehabt habe, auch umsetzen zu können. Und die Liste dieser Wohltaten Gottes hat sich vor 3 Wochen um einen markanten Punkt verlängert. Beim Holzsägen mit der Kreissäge bei mir zu Hause kam ich ins Stolpern. Ich hatte Bretter weggeholt und wollte der Säge zuführen und kam ins Stolpern. Da wären nicht etwa so die Fingerspitzen abgewesen, sondern ich wäre mit dem Unterarm in das laufende Sägeblatt reingefallen. Und im letzten Moment konnte ich mich noch abfangen und mir ist das alles erspart geblieben. Nicht nur der Unfall wäre schrecklich gelaufen für mich, sondern auch Ingrid war mit dem Auto weg. Meine Nachbarn wohnen so weit auseinander, dass die meine Hilfeschreie gar nicht gehört hätten. Und mir ist das erspart geblieben, weil der Herr so wunderbar eingegriffen hat. Manche schauen sich gerne so Fotoalben an, vor allen Dingen, wenn da auch so niedliche Kinderbilder dabei sind. Aber ich schaue mir gerne diese Wohltaten Gottes immer wieder mal an. Also auch wenn ich schon Jahre oder Jahrzehnte zurückliegen. Ich habe aber auch noch eine zweite Liste. Die zeige ich keinem. Da sind die Dinge festgehalten, die der Herr mir auch geschenkt hat, aber indem er mir etwas weggenommen hat. Er hat mich aus Sünden und Verfehlungen herausgeführt und mich freigemacht. Auch die führe ich mir gelegentlich vor Augen, um meinem Herrn dafür Dank zu sagen, was er da auch an mir getan hat. Und diese Betrachtung auch dessen, was mir weggenommen worden ist, hilft mir auch dabei, Verfehlungen anderer Menschen anders zu sehen, nicht zu beurteilen oder schon gar nicht zu verurteilen. Diese beiden Rückblicke kann ich jedem Einzelnen noch empfehlen. Und man kann selber erleben, was die Psalmisten beobachtet haben. Ich habe so einige Lieblingspsalmen und einer davon ist der Psalm 23. Da heißt es denn, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist die Zusage Gottes an mich. Oder der Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Oder Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und sicherlich, die Psalmen sind noch viel reichhaltiger und vor allen Dingen auch unser eigenes Leben ist viel reichhaltiger. Machen wir uns diese Liste und schauen wir die uns mal immer wieder mal an, damit wir uns auch daran erfreuen können, was der Herr schon getan hat, damit wir auch getrost in das nächste Wagnis oder in die nächste Unsicherheit gehen können. Ich möchte mit uns beten, wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass du auch im täglichen, ganz normalen Leben bei uns bist. Nicht nur in Gottesdiensten oder in Andachten oder sonst wo, sondern im ganz alltäglichen Leben, wo der Beruf oder die Hausarbeit oder was alles uns umfängt und in Anspruch nimmt. Hab du ganz herzlich Dank, dass du so viel in unser Leben hineingreifst. Herr, die Liste ist vielleicht viel länger, als wir aufschreiben können, weil wir manche Dinge, die du uns getan hast, gar nicht registriert haben, weil wir das gar nicht gemerkt haben, dass du geholfen hast. Hab du ganz herzlich Dank, dass du uns so nahe bist und bereit bist, jederzeit zu helfen. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam singen und das eben unter Corona-Voraussetzungen, entweder von Herzen stimmlos oder wenn wir von Herzen laut mitsingen wollen, dann müssen wir die Maske aufsetzen. Wir grüßen zu diesem Gottesdienst auch alle Gäste, die von auswärts zu uns gekommen sind. Und wenn der ein oder andere einen Gruß an die Gemeinde mitgebracht hat, dann nehmen wir ihn gerne entgegen. Oder wenn einer irgendwo anders zu Besuch war und auch Grüße mitgebracht hat, natürlich auch. Scheint nicht der Fall zu sein, aber wir waren letzten Sonntag in Nienburg und die Gemeinde lässt die Gemeinde Verden auch herzlich grüßen. Grüßen wollen wir auch die Geburtstagskinder der vergangenen Woche. Das waren Ingrid Serge und Karl. Wir grüßen sie mit einem Wort aus Daniel, Kapitel 9, Vers 18. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Die Kinder können gleich in die Sonntagsschule gehen und ich möchte vorher für sie beten. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass wir auch in diesen Zeiten, wo manche Begegnungen eingeschränkt sind, die Möglichkeit haben, mit unseren Kindern Sonntagsschule zu haben. Herr, hab du Dank, dass du Mitarbeiter bereit gemacht hast, denen du dein Wort ins Herz gegeben hast, dass sie es den Kindern kundtun. Herr, schenke du ihnen eine fröhliche Begegnung mit dir. Amen. So, ihr dürft, wenn ihr wollt und könnt. Nach dem Gottesdienst besteht auch die Möglichkeit für Unterstützung beim Gebet, für ein Segensgebet oder ein Fürbittegebet oder einfach Unterstützung. Dazu stehen Ingrid und ich heute zur Verfügung. Wir wollen auch für Irma bitten, die mit einem Schlaganfall in Rothenburg im Krankenhaus liegt und auch zurzeit nicht besucht werden kann. Und ich möchte jetzt für Irma erstmal beten. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass du Irma so aufgefangen hast, dass sie nicht an dem Herzinfarkt verstorben ist. Herr, hab du Dank, dass du ihr doch das Leben auf dieser Welt gegönnt hast und schenke du, dass sie die auch in nächster Zeit wieder nutzen kann. Herr, schenke du, dass sie ihre Krankheit, ihren Schlaganfall ausheilen kann und wieder in ihren Haushalt zurückkehren kann und auch unter uns sein kann. Amen. Heute besteht die Möglichkeit, wieder unsere drei Missionare zu unterstützen durch eine Kollekte oder durch ein Opfer hinten in die Kiste an der Säule. Wir unterstützen Bechnam Michael, Albert Kohn und Ulrike Müller. Ich habe in dieser Woche einen neuen Rundbrief von Ulrike Müller bekommen, der hängt an der Pinnwand. Und jetzt möchte ich Clara nach vorne bitten für den Büchertisch.
Guten Morgen. Ja, es gibt ein paar Neuigkeiten vom Büchertisch. Zuallererst freuen Michelle und ich uns total, dass wir gerade auf einen Schlag drei neue Mitarbeiter bekommen haben. Ludmilla Ankel und Susanna sind jetzt mit im Büchertisch-Team. Ihr seht jetzt also nicht mal immer nur mich, sondern auch mal andere Gesichter. Und ja, wir freuen uns wirklich sehr und herzlich willkommen im Team. Gerade ist Ludmilla da, die anderen beiden sind meistens im zweiten Gottesdienst. Ja, und dann gibt es noch eine Neuerung, die ihr vielleicht auch schon im Gemeindebrief gelesen habt. Und zwar war es ja bisher immer so, dass wenn ihr unter der Woche euch Sachen vom Büchertisch mitgenommen habt, dann habt ihr das in die Liste eingetragen und habt es dann am nächsten oder übernächsten Sonntag bezahlt. Jetzt wollen wir euch die Möglichkeit geben, die Sachen auch sofort zu bezahlen. Und zwar gibt es eine Bezahlbox dafür, die hängt unter diesem kleinen Fenster, was da am Büchertisch ist. Da an der Wand, da hängt diese Bezahlbox nun. Da ist auch ein Zettel daneben, da steht nochmal drauf, wie das alles funktioniert. Ist auch gar nicht so kompliziert. Das sind jetzt so kleine Vordrucke, da tragt ihr euch ein, Name, das, was ihr mitnehmt, den Preis und dann tut ihr diesen Zettel zusammen mit dem Geld in einen Umschlag, klebt den zu und schmeißt den in die Box. Ich hoffe, dass ihr das alles hinkriegt. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ach so, die ursprüngliche Liste, die bleibt noch bestehen. Die gibt es trotzdem noch. Es kann ja auch mal sein, dass man das Geld dann überhaupt gar nicht passend hat oder es einfach mal vergessen hat. Ihr könnt euch dann trotzdem was mitnehmen. Aber wir wollen euch bitten, dass ihr, wenn möglich, diese Bezahlbox nutzt. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich gerne nochmal ansprechen. Ansonsten gucken wir mal, wie es läuft. Dankeschön.
Ich möchte herzlich einladen zur Jahresgemeindestunde, 27. Februar für alle Mitglieder. Jahresgemeindestunde ist ein Sonntag und die findet um 16 Uhr statt. Und im Rahmen dieser Gemeindestunde wird es auch eine turnusmäßige Ältestenwahl geben. Heute startet dazu die Vorschlagswahl. Geht folgendermaßen, organisieren das, genau, das ist die Birgit, dürfte euch bekannt sein. Die steht nach dem Gottesdienst hier vorne und gibt euch die Stimmzettel für die Vorschlagswahl. Ihr könnt drei Vorschläge machen. Drei Brüder könnt ihr da aufschreiben, die ihr für geeignet haltet, in den Ältestenkreis nachzurücken oder hineinzukommen. Und es ist so, dass die amtierenden Ältesten nicht vorgeschlagen werden können, weil sie eben schon drin sind, abgesehen von Klaus. Seine Amtszeit läuft aus. Er muss also wiedergewählt werden, ist auch bereit, dazu weiterzumachen, aber er muss eben ganz normal wie jeder andere auch vorgeschlagen werden. Also die Vorschlagswahl geht 3 Wochen lang, da könnt ihr Stimmzettel euch abholen bei Birgit und dann gibt ihr auch die Stimmzettel wieder zurück. Genau, ja, das ist für euch nicht interessant, aber nach dem zweiten, die dürfen auch mit abstimmen. Also.
Die Ansagen sind alle gewesen und wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, unserem Herrn zu loben, zu danken und wir stehen dazu auf und wer laut mitsingen will, legt wieder die Maske an und wer von Herzen mitsingt, kann das so.
Mal überlegt, dass wir, weil der Wochenspruch auch ein Psalm ist, ruhig mal alle Lieder singen wollen, die auch auf Psalmen basieren. Bis auf das Lied, was wir nachher zum Abendmahl singen, ist uns das jetzt auch geglückt. Und ich teile die Psalmen immer so ein bisschen ein in Bittpsalmen, wo dann die Schreiber oft Gott um Schutz bitten vor Feinden, vor Errettung, vor großer Not. Und dann gibt es diese Dankespsalmen, wo oft von Gottes Taten erzählt wird, wo Gott gelobt wird, gepriesen wird für das, was er getan hat und immer noch tut. Und dann gibt es auch, ich nenne sie jetzt mal diese Jammerpsalmen, die ich auch eigentlich, so doof der Name klingt, aber auch ganz wertvoll finde, weil das einfach so Psalmen sind, wo die Beter Gott ihr Herz ausschütten, wo sie Gott einfach alles so an den Kopf werfen, was ihnen gerade so durch den Kopf geht, hat man manchmal das Gefühl. Manchmal sind die auch so ein bisschen selbstmitleidig und wenn man die liest, dann wird man selber manchmal ganz trübsinnig. Aber ich finde immer so schön, dass das Ende so positiv ist jedes Mal. Da wird erst das ganze Leid geklagt und dann am Ende steht dann aber Gott, ich möchte mich trotzdem zu dir halten, ich hoffe auf dich und du wirst es schon machen. Und irgendwie ist das so eine schöne Wendung, finde ich, die man auch selber im eigenen Leben oft erfährt. Und von daher haben auch diese Jammerpsalmen, will ich mal sagen, ihren Platz darin und sind sehr wertvoll auch für unser Glaubensleben. Ja, ich hoffe einfach, dass ihr durch die Psalmen, die wir heute singen, einfach auch gestärkt werdet und neuen Mut fasst und dass für jeden vielleicht auch eine Zeile dabei ist, die ihn durch die Woche begleiten kann.
Liebe Gemeinde, da wachsen 2 Blumen im gleichen Beet. Wir haben die gleichen Voraussetzungen, gleiche Erde, gleiche Sonnenbestrahlung, sie werden gleich begossen. 2 Blumen, aber die eine blüht auf, sie entwickelt kräftige grüne Blätter, Da kommt ein kräftiger Stängel hervor, daran eine wunderschöne Blüte, sie sieht toll aus. Die andere hingegen bleibt kümmerlich. Blätter so farblos, grün farblos, lapprig, kriegen die Blüte kaum raus und dann ist das alles so mickrig, kümmerlich. Eine blüht auf, die andere ist oder bleibt kümmerlich. Woran könnte das liegen? Es könnte an der Wurzel liegen, dass da was mit der Wurzel der einen Pflanze nicht stimmt. Die Wurzel ist ja dafür da, dass sie im Erdreich verankert ist und Nährstoffe aus dem Boden herauszieht und dann in die Pflanze hineinleitet. Und wenn die Wurzel aus irgendeinem Grunde nicht funktioniert, nicht das tut, was sie soll, dann kann die Pflanze auch nicht gedeihen. Passt auf, dass sich nicht eine bittere Wurzel bildet, so mahnt uns der Hebräerbrief. Und er benutzt dieses Bild und sagt, ihr müsst aufpassen, dass sich da nicht irgendetwas im Verborgenen, im Erdreich festsetzt bei euch, was vielleicht andere gar nicht sehen, aber was dazu führt, dass ihr oder dass euer Leben nicht aufblühen kann. Das wollen wir uns heute näher anschauen und dazu lese ich euch den entsprechenden Text vor. Das ist Hebräer 12, die Verse 14 und 15, unser heutiger Predigttext, Hebräerbrief 12. Kapitel, die Verse 14 und 15. Da heißt es, trachtet nach Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Seht zu, dass niemand von der Gnade Gottes abkomme, damit keine bittere Wurzel aufsprost, Schaden stiftet und viele durch sie verunreinigt werden. Der Hebräerbriefschreiber benutzt eben dieses Bild von der Wurzel. Die ist im Erdreich verborgen. Man sieht sie eigentlich gar nicht. Man könnte auf den ersten Blick gar nicht sagen, ob das eine gute oder schlechte Wurzel ist, die diese Pflanze hat. Aber diese Wurzel ist enorm wichtig. Sie zieht eben Nährstoffe aus dem Boden. Die Flüssigkeit oder das Wasser, was jede Pflanze zum Wachsen braucht, wird durch die Wurzel in die Pflanze geleitet. Und wenn die Wurzel bitter ist, also nicht funktioniert, nicht gesund ist, dann kann die ganze Pflanze nicht gedeihen. Und der Hebräerbriefschreiber nimmt das als Bild und sagt, auch in eurem Leben können sich solche bitteren Wurzeln bilden, die Wachstum und Aufblühen blockieren. Manchmal setzen sich bei uns bittere Wurzeln fest oder eine bittere Wurzel. Das passiert dann so, wir haben ein negatives Erlebnis. Vielleicht mit jemandem aus der Gemeinde, der über uns schlecht redet, der hat über uns gelästert. Obwohl wir ihm da was anvertraut haben, hat er das gleich weitergetratscht. Oder wir hatten irgendeine Erwartung, dass jemand was für mich tut und dann tut er es doch nicht. Ein negatives Erlebnis. Und das tut uns richtig weh und das verletzt uns. Aber es geht nicht einfach weg, so nach 2-3 Wochen, sondern der Gedanke daran und die Gefühle daran schlagen Wurzeln in unserem Herzen. Also es setzt sich fest. Dieser Schmerz bleibt, kommt immer wieder hoch. Wenn wir die Person sehen, ist alles wieder da. Eine Wurzel hat sich gebildet, eine bittere Wurzel. Und diese Wurzel beeinflusst nun mein Denken und mein Handeln. Wenn ich etwas tue, wenn ich zum Beispiel über diese Person denke oder wenn ich dieser Person etwas tun soll, dann bin ich zurückerinnert an dieses negative Ereignis, was ich mit ihnen hatte und diese negativen Gefühle, die sich in meinem Herzen festgesetzt haben. Und das beeinflusst mein Denken, wie ich mir mit dieser Person umgehe, vielleicht auch, wie ich vielleicht auch mit anderen umgehe. Und so bringt eine bittere Wurzel bittere Früchte hervor. Man kann da zwei wichtige Früchte oder zwei bittere Früchte sind da maßgebend. Die eine bittere Frucht ist, dass ich mich als Opfer sehe. Ich habe eben dieses negatives Erlebnis gehabt und das verallgemeinere ich nun und sage, alle sind so schlecht, wie es in dieser einen Situation dieser Bruder oder diese Schwester zu mir waren oder ein Familienmitglied oder was auch immer. Und ich verallgemeinere das und sage, ich traue niemandem mehr und jeder will mir irgendwie was Böses und bei jedem muss ich aufpassen, dass der mich nicht irgendwie übers Ohr haut. Und ich bin das Opfer und die anderen tun mir alle böse. Es ist häufig, dass wir uns oder dass sich Menschen in diese Opferrolle verkriechen und sich immer als Opfer sehen und fühlen. Das andere ist, ich gebärde mich als Richter. Auch das kann so eine bittere Wurzel hervorrufen. Dass ich eben nur noch auf das Schlechte sehe und immer nur sehe, wo etwas falsch läuft, in der Gemeinde, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz und immer genau weiß, was die anderen falsch machen und so weiter und so fort. Dahinter steckt auch Bitterkeit, dass ich bitter bin gegen irgendetwas und deswegen sehe ich alles, was falsch ist und zeige da immer mit dem Finger rauf. Also Opfer zu sein und Richter zu sein, das ist gar nicht so weit auseinander. Das sind eigentlich zwei Seiten der einen schlechten Frucht. Und es ist nicht schwer, jetzt nachzuvollziehen, dass so eine bittere Frucht natürlich Beziehungen kaputt macht. Wenn man sich immer als Opfer sieht, dann will irgendwann keiner mehr was mit einem zu tun haben, weil man sich immer um sich selber dreht und die sagen dann irgendwann auch, Mensch, ja, natürlich war das damals nicht gut, ist ja in Ordnung, aber dass wir jetzt immer nur darüber reden, das ist jetzt auch ein bisschen viel. Es gibt ja auch noch andere Probleme, auch ich habe vielleicht mal ein Problem, nicht immer nur du. Oder dieses ständige Richten, wenn man beim anderen überhaupt nicht mehr das Schöne sieht, was Gott in seinem Leben macht und das Tolle, was entsteht, sondern man sieht nur das, was falsch läuft. Das zerstört natürlich Beziehung. Nicht nur die Beziehung zu Menschen, sondern auch die Beziehung zu Gott. Das müssen wir immer parallel sehen. Meine Beziehung zu Menschen, das ist ein Spiegelbild meiner Beziehung zu Gott. Können wir hier auch an unserem Bibeltext sehen. Ganz automatisch verbindet der Schreiber hier Gottes- und Menschenbeziehungen. Vers 14 sagt er, trachtet nach Frieden mit allen, Menschen ist ja gemeint, trachtet nach Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Also das Heiligsein vor Gott und der Frieden mit anderen Menschen, das ist miteinander verquickt. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ich heilig vor Gott stehe, habe ich auch eine Liebe zu meinen Geschwistern und gute Beziehungen zu ihnen. Also diese bittere Wurzel, die macht unser Leben dann auch bitter, weil sie unsere Beziehung vergiftet. Das Einzige, was uns da helfen kann und das einzige Gegenmittel, was es gegen Bitterkeit gibt, ist die Gnade. Allein die Gnade verhindert Bitterkeit. Das ist ja normal, dass sich in so einem Leben, was wir so führen, dass sich da auch mal Bitterkeit festsetzt. Das geht eigentlich gar nicht anders. Jeder von uns wird auf irgendeine Situation zeigen können in seinem Leben, wo er sagt oder wo sie sagt, ja, da bin ich bitter geworden. Es geht nicht anders. Wir haben eben unsere Vorstellungen, mit denen wir durchs Leben gehen. Wir stellen uns Sachen gewiss vor, wie manche uns behandeln sollen, wie Sachen zu laufen haben. Und das klappt eben nicht so. Und das ärgert uns. Und dieser Ärger setzt sich auch manchmal fest. Dann dominiert dieser Ärger mein Denken und mein Leben und dann hat sich Bitterkeit in meinem Leben festgesetzt. Das passiert bei jedem von uns. Was kann uns aus diesem Teufelskreis herausholen? Allein die Gnade Gottes. Sagt ja hier der Schreiber des Hebräerbriefes in Vers 15, seht zu, dass niemand von der Gnade Gottes abkomme, damit keine bittere Wurzel aufsprost. Also man kann es ja jetzt umformulieren und sagen, wenn ihr bei der Gnade bleibt, dann wird auch keine bittere Wurzel in euch aufsprossen. Gnade ist das Gegenmittel zur Bitterkeit. Wir müssen diese Gnade nicht nur gedanklich erfassen, sondern wir müssen sie in unserer Seele spüren. Sie muss unsere Seele durchdringen. Um es mal ein Bild zu sagen, wenn wir so verbittert sind, ist das vielleicht so, als wenn so Regenwolken, Gewitterwolken über unserer Seele, über unserem Gemüt hängen. So ganz fest, dunkel, verdunkeln alles. Aber jetzt ist da die Gnade Gottes, die Sonne, die durch diese Wolken hindurch scheint. Und wir nehmen so Strahlen dieser Gnade Gottes wahr. Und wenn wir darauf achten und das mehr wird, dann wird diese Sonne, auch diese Wolken der Bitterkeit langsam auflösen. Und durch meine Bitterkeit merke ich dann plötzlich, dass Gott Ja zu mir sagt, dass Gott mich liebt, trotz meiner Fehler. Das spüre ich mitten in dieser Bitterkeit. Und wenn ich das aufnehme und wenn ich das wertschätze und Gott bitte, davon mehr zu erfahren, dann wird das mit der Zeit dazu führen, dass ich auch mein Umfeld im Lichte der Gnade Gottes sehe. Weil ich kann nicht sagen, ja, die Gnade gilt mir, aber sie gilt nicht dir. Das macht ja keinen Sinn. Sondern wenn Gott meine Fehler und meine Probleme gnädig ansieht, sieht er ja auch deine Fehler und deine Probleme gnädig an. Das wird automatisch in unser Denken einsickern. Wenn die Gnade Gottes nicht nur Theorie bleibt, sondern wenn wir das wirklich annehmen und in unserem Herzen auch bewahren. Im Licht der Gnade kann Bitterkeit einfach nicht wachsen. Bitterkeit kann man vergleichen mit Schimmel. Schimmel wächst nur unter bestimmten Bedingungen. Und zwar dann, wenn es dunkel ist, wenn es feucht ist und wenn es kalt ist. Wo wir in unserem Haus solche Ecken haben, wo nicht genug gelüftet werden kann oder nicht genug gelüftet wird, wo die Heizungsrohre nicht längs laufen, wo nicht genug Licht reinkommt. Das ist eine Stelle, wo potenziell Schimmelgefahr besteht. Wenn man jetzt diese Stellen aber in irgendeiner Weise trocken legt, zum Beispiel, weil man da eine Heizung einbaut oder immer lüftet, dass da frische Luft durchkommt, dann werden die Bedingungen verändert und der Schimmel kann nicht weiter wachsen oder kann nicht nachwachsen und entstehen. Und das ist mit Bitterkeit genauso. Wenn wir da die Gnade Gottes nicht ranlassen und das wird modrig, dunkel und feucht, dann schimmelt da die Bitterkeit vor sich hin. Aber wenn wir uns dem Licht der Gnade Gottes aussetzen, wenn wir Gottes Gnade wahrnehmen und danach suchen, uns danach ausstrecken, dann schaffen wir ein Ambiente, eine Umgebung, wo Bitterkeit einfach nicht wuchern kann. Also stellt euch in das Licht von Gottes Gnade. Und dann entfernt die Wurzel der Bitterkeit. Entfernt die Wurzeln, die sich schon gebildet haben. Die Wurzeln an Bitterkeit. Und da ist es zunächst einmal wichtig, dass wir ganz schonungslos und offen erkennen, wo diese Wurzeln da sind. Da haben wir nämlich als Fromme so ein kleines Problem, weil wir das ja eigentlich gar nicht dürfen. Wir dürfen ja eigentlich gar nicht bitter sein gegenüber unseren Bruder und gegenüber unserer Schwester. Das ist ja nicht erlaubt, das ist ja gar nicht vorgesehen. Und die Gefahr besteht jetzt, dass wir einfach so sagen, ach, nö, dann ist das auch nicht so. Ne? Was nicht sein darf, ist nicht. Das wäre schlecht, weil wenn du deine bittere Wurzel nicht lokalisieren kannst und nicht ehrlich sagst, ja, da ist etwas gegen meine Schwester, gegen meinen Bruder, gegen jemanden aus meiner Familie oder gegen einen Arbeitskollegen. Wenn du da nicht ehrlich bist, dann kannst du auch nichts gegen diese Wurzel tun, sondern dann wächst sie einfach immer weiter. Also keine fromme Heuchelei, sondern ehrlich sagen, jawohl, ich habe mit Schwester XY ein Problem. Ich bin immer bitter gegen sie. Das müssen wir uns ehrlich vor Gott eingestehen. Und dann müssen wir etwas tun, das ist wahrscheinlich das Schwerste im ganzen Prozess. Wir müssen nämlich sagen, das liegt an mir. Das ist meine Verantwortung. Und das hat es nun wirklich in sich, was man da machen muss, weil das ist etwas, das geht unserem Denken und unserem Gefühl völlig konträr. Ich bin ja bitter auf Schwester XY, weil sie mir Unrecht getan hat. Das ist ja logisch, darum bin ich bitter. Also jetzt von mir zu verlangen, dass ich sagen soll, das kommt von mir, das ist heftig. Ich muss aber dabei bleiben und das auch unterstreichen und sagen, was in deinem Herzen passiert, ist einzig und allein deine Verantwortung. Das heißt nicht, dass Schwester XY das gut gemacht hat und dass das vor Gott in Ordnung ist, was sie gemacht hat. Das muss Gott beurteilen. Aber die Frage, ob sich in deinem Herzen Bitterkeit ansammelt, das ist einzig und allein deine Verantwortung. Du bist für dein Herz verantwortlich, ich bin für mein Herz verantwortlich. Jeder ist für sein eigenes Herz verantwortlich, dass dort keine Bitterkeit wuchert. Diesen Schritt müssen wir gehen, auch wenn er natürlich schwierig ist. Wir müssen sagen, das kommt von mir. Heißt nicht, dass ich alles rechtfertige, was andere tun und auch nicht, dass ich mir alles gefallen lasse und so. Das ist eine völlig anderes Geschichte. Man kann ohne Bitterkeit sagen, okay, hier ist eine Grenze, stopp, da machen wir nicht weiter oder da mache ich nicht, was du sagst oder das lasse ich mir nicht gefallen. Das ist sehr wohl möglich und auch teilweise nötig. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir Bitterkeit in unserem Herzen erlauben dürfen. Wir gestehen uns ein, es kommt von mir. Und dann bearbeiten wir diese Bitterkeit mit Jesus zusammen. Und wir forschen nach, warum ich gegen diese Person bitter geworden bin. Und dann werden wir feststellen, dass sich hinter jeder Bitterkeit immer eine Wunde von mir verbirgt. Also der Grund, warum du auf jemanden bitter bist, das liegt daran, weil er irgendetwas berührt hat an dir, in deiner Seele, was dir wehtut. Weil da eine Wunde schon vorher da war, dir berührt. Wenn man sich's mal so überlegt, es gibt ja ganz viele Leute oder jeder macht ja irgendetwas, was so nicht in Ordnung ist. Aber ich sag mal 70-80% von dem, was ich mitbekomme, was andere machen, was nicht in Ordnung ist, interessiert mich nicht groß. Das bewegt mich gar nicht, deswegen kommt keine Bitterkeit auf. Ich sehe einfach, ja, das ist nicht in Ordnung, aber interessiert mich auch nicht weiter. Warum sind da, ich sag mal 5%, 10% von Dingen, wo ich verletzt bin, wo ich bitter werde, wo ich sauer drüber werde? Warum ist das so? Und 80% von denen, die auch etwas falsch machen, das berührt mich nicht. Es liegt daran, weil in deinem Herzen, in deiner Seele eine Wunde vorher vorhanden ist, die da angesprochen wird durch dieses Verhalten, was andere tun. Und an diese Wunde müssen wir ran, weil das ist die Ursache von Bitterkeit. Denn wir müssen diese Wunde Jesus hinlegen und sagen, Herr, da brauche ich Heilung. Ich bin immer deswegen so angefasst von Schwester XY, weil sie an diesem Punkt mich packt. Ja, das ist, da geht sie immer drauf. Vielleicht mein Stolz oder irgendeine Verletzung. Sie verhält sich immer so wie meine Mutter damals. Ja, okay, dann muss diese Wunde, die durch deine Mutter entstanden ist, geheilt werden von Jesus, damit diese Bitterkeit nachlassen kann. Also lass diese Wunde dann im Licht der Gnade heilen. Besprecht das vielleicht mit Freunden, betet darüber, wie auch immer. Aber da muss dran gearbeitet werden. Und wenn ihr das schafft und wenn Jesus diese Wunde dann heilt, dann werdet ihr merken, dass die Person noch genau das Gleiche macht, was sie vorher macht, aber ganz komischerweise berührt euch das nicht mehr in dieser Art und Weise. Und dann wisst ihr, dass Gott da tief in euch gewirkt und geheilt hat. Die eine Blume blüht auf, die andere bleibt kümmerlich. So sind wir gestartet. Ob dein Leben aufblüht, ob du aufblühst oder ob du kümmerlich dahin vegetierst, das hängt nicht zuletzt an der Wurzel, an deiner Wurzel. Und wenn du zulässt, dass sich in deinem Leben immer mehr bittere Wurzeln bilden, dann wird auch dein Lebensbeet, wenn ich dieses Bild mal ein bisschen erweitern darf, das Lebensbild bittere, verkümmerte Pflanzen hervorbringen. Du kannst es an den Früchten erkennen, ob sich bittere Wurzeln in deinem Leben gebildet haben. Fühlst du dich permanent als Opfer? Siehst du dich als Richter? Bist du ständig am Richten? Das sind alles Indikatoren dafür, dass sich eine bittere Wurzel gebildet hat. Das zeigt uns der Hebräerbrief auf. Aber das Schöne an der Bibel ist ja, dass er nicht nur den Finger in die Wunde legt, dass die Bibel nicht nur den Finger in die Wunde legt, sondern dass sie uns auch zeigt, was das Gegenmittel ist. Sie bietet uns auch einen Lösungsweg an. Das Gegenmittel ist eben die Gnade. Wenn wir diese Bitterkeit ins Licht der Gnade halten, wenn wir das ehrlich vor Jesus bekennen, dann kann er Heilung schenken. Dann können wir die Wurzel der Bitterkeit entfernen. Dazu müssen wir ehrlich sein und sagen, da ist eine Wurzel und das ist meine Verantwortung, diese Wurzel zu entfernen. Wir müssen auch vielleicht schmerzhaft einmal nachforschen, was denn dahinter steht, warum diese Wurzel aufgesprossen ist, was ist die Wunde, die dahinter ist. Das ist alles nicht leicht, aber Jesus wird uns auf diesem Prozess führen und leiten. Und dann wird er uns auch heilen, wenn wir das ernsthaft wollen. Also der Hebräerbrief sagt, entfernt die Wurzel der Bitterkeit. Entfernt die Wurzel der Bitterkeit. Du tust es nicht für andere, du tust es für dich. Amen. Wir haben gesagt, im Licht der Gnade kann die Bitterkeit nicht wuchern, nicht sich ausbreiten. Und das ist auch mit ein Grund dafür, warum wir immer wieder Abendmahl feiern, weil das ist nichts anderes, als dass wir als Gemeinde jetzt ins Licht der Gnade treten. Mit unserer Bitterkeit, mit unseren Problemen und mit unseren Wunden treten wir zum Abendmahlstisch und lassen uns die Gnade Gottes noch einmal ganz sinnbildlich vor Augen führen, in dem Wissen, dass Jesus da ist, dass er uns liebt und dass seine Gnade uns rettet. Wir wollen als Einleitung zum Abendmahl ein Lied hören, ein Vortragslied. Das heißt, für mich gingst du nach Golgatha. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Für uns ist das Abendmahl ein Bekenntnis. Wir bekennen dadurch, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist und dass er Herr meines Lebens ist. Wir bitten als Gemeinde darum, dass man dieses Bekenntnis ernst nimmt und nur dann am Abendmahl teilnimmt, wenn man das auch ja wirklich so für sich bejahen kann. Die Bibel mahnt diesbezüglich. Sie sagt, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir wollen auf die Einsetzungsworte hören und bitte steht dazu auf. Der Herr Jesus, in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, es verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du Gnade für uns erwirkt hast durch deinen Tod. Wir danken dir, dass wir in diesem Licht der Gnade uns immer wieder sonnen dürfen, dass wir immer wieder Lebenskraft und Lebensenergie auftanken dürfen in diesem Licht der Gnade. Wir danken dir, dass das Ganze, was in unserem Leben nicht so läuft, wie es laufen soll, dass das alles in dieses Licht gehört und dass du durch dieses Licht Heilung schenken willst, dass du negative Emotionen und Bitterkeit auflösen möchtest durch dieses Licht. Und du wirst es tun, wenn wir ernsthaft das in das Licht deiner Gnade halten. Ich danke dir, dass wir jetzt hier heute diese Möglichkeit haben, am Abendmahl teilzunehmen und das Licht deiner Gnade ganz bewusst wahrzunehmen. Amen. Lass uns aufstehen zu den Einsetzungsworten für den Kelch. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du durch deinen Kreuzestod einen Bund mit uns geschlossen hast. Du hast dich mit uns verbunden. Wir sind eine Einheit geworden. Aus reiner Gnade hast du uns als deine Brüder und Schwestern angenommen und wir dürfen als dein Leib in deiner Gemeinde dienen. Dafür loben und preisen wir dich und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dem würdig zu leben, dass wir einander lieben, einander vergeben, dass wir der Bitterkeit keinen Raum geben, sondern ein Zeugnis für dich sein können, dadurch, dass wir eine Einheit bilden. Das können wir niemals aus uns selbst heraus machen, sondern dafür brauchen wir deinen Heiligen Geist. Und darum bitten wir dich von Herzen. Amen. Zum Abschluss hören oder hinter der Maske singen wir ein Lied, und zwar: Befiehl du deine Wege. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Instrumentalstück und ich wünsche euch von hier vorne schon mal eine gesegnete Woche.